vorgeschlagen ist, steht im Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, im Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Jedermann, oder überschrieben ist das, das Verhältnis zur staatlichen Gewalt. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ist ein bisschen klein, aber das ist der Text einfach nochmal zusammen. Ein toller Text heute, oder? Könnt ihr das, was Paulus hier an die Römer schreibt, bedenkenlos unterschreiben? Oder wirft dieser Text bei euch mehr Fragen auf, als er Antworten gibt? Jeder, also auch ich, soll Untertan sein der staatlichen Macht. Und das egal, wer die Macht hat und egal, was er von mir will. Paulus, in welchem Jahrhundert lebst du denn? War das damals wirklich alles so anders? Heute wählen wir unsere Regierung. Wir nennen das Demokratie. Und wenn es uns nicht gefällt, was die da oben tun, dann richten wir uns eben nicht danach. Wir nennen das zivilen Ungehorsam. Da richten wir ein Kirchenasyl für eine Familie ein, um zu verhindern, dass diese Familie nach geltendem Recht, also nach den Gesetzen, die die Obrigkeit erlassen hat, abgeschoben wird. Paulus, ich frage dich, ist das falsch, was wir hier machen? Heute vor 100 Jahren erlebten meine Urgroßeltern den Ersten Weltkrieg. Der deutsche Kaiser schickte seine Untertanen gegen den Erbfeind Frankreich. Die französische Regierung befahl seinen Untertanen gegen die Deutschen zu kämpfen. Die deutschen Soldaten waren ihrer Obrigkeit, dem deutschen Kaiser, untertan. Die französischen Soldaten waren ihrer Obrigkeit untertan. Soldaten aus anderen Ländern gehorchten jeweils ihren Obrigkeiten. Das Ergebnis war 9,7 Millionen Tote unter den Soldaten, 10 Millionen Tote unter den Zivilisten. Das ist gerade mal 100 Jahre her, dass dieser Krieg endete. Vor 14 Tagen, also vor 2 Wochen, hat Dieter hier gepredigt und er hat erzählt, dass er bei den Bausoldaten war. Das heißt, dass er den Wehrdienst mit der Waffe verweigert hat. Das heißt, er war in diesem Punkt nicht den staatlichen Obrigkeiten untertan. Hat er in diesem konkreten Fall nicht auf Paulus gehört? Hätte er nicht seinen Wehrdienst im Gehorsam gegen die Obrigkeit mit der Waffe leisten müssen? Ich gebe nur Antworten. Und wie sollen wir den zweiten Satz des ersten Verses verstehen? Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Es Sind solche Obrigkeiten wie Hitler und Stalin von Gott? Erwartet Paulus von uns wirklich, dass wir ihnen Gehorsam schulden? Als Petrus den Brief an die Römer schrieb, war der römische Kaiser Nero schon an der Macht. Ein paar Jahre später ließ dieser Nero zur Belustigung der römischen Bürger im Kolosseum Christen von wilden Tieren zerreißen. Hätte Paulus, wenn er das schon gewusst hätte, trotzdem diese Zeilen geschrieben? Oder wäre seine Botschaft eine andere gewesen? Wenn wir in solche Gewissenskonflikte kommen, helfen wir uns gerne mit einem anderen Bibelspruch. Er steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel antworteten aber und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Ich habe da etwas auf einer Internetseite gefunden, www.evangelisch.de heißt die, und das möchte ich mal zitieren. Dies sagen Petrus und die anderen Jünger, als sie vom Hohen Rat die Anweisung erhalten, nicht mehr von Jesus und seiner Lehre zu erzählen. Sie sind der Überzeugung, dass Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, die Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu zu verbreiten. Und nun sind sie bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen, selbst wenn sie das ins Gefängnis bringen sollte. Es ist sicherlich eine schwierige Sache, zu sagen, was Gottes Wille ist. Dennoch kann es Situationen geben, in denen man klar sieht, dass Menschen gegen den Willen Gottes handeln, indem sie zum Beispiel andere unterdrücken oder ihnen auf andere Weise Leid antun. Dann ist es angebracht, diesen Satz im Kopf zu haben und gegen das Unrecht einzuschreiten. Soweit das Zitat von der Internetseite. Mit welcher Botschaft sollen wir nun heute nach Hause gehen? Wir sollen unserer Regierung untertan sein? Dürfen wir dann nur Parteien wählen, die an der Regierung sind? Wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen? Müssen wir jetzt alles prüfen, was die Regierung beschließt? War die Rettung der Banken und die Rettung Griechenlands vor dem Bankrott Gottes Wille? Ist der Ausstieg aus der Braunkohle Gottes Wille, auch wenn Tausende dann ihre Arbeit verlieren? Ist es Gottes Wille, wenn die Bundesrepublik Deutschland Waffen exportiert und damit die Krisen in der Welt weiter anheizt? Klar dürfte uns allen sein, wir sollen für die Obrigkeit beten, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das sollten wir vielleicht mehr tun, als wir es machen. Aber wo ist Untertansein wichtig oder richtig? Und wo ist Widerstand richtig? Ist es wenigstens so, dass die Christen, die die Bibel lesen und sich von ihr leiten lassen, in diesem Punkt immer einer Meinung sind? Leider nein. Ich glaube, es war zu allen Zeiten ein Spagat zwischen den Obrigkeiten gehorchen und Gott gehorchen. Wir werden in einem konkreten Fall immer wieder vor einem Gewissenskonflikt stehen. Wir können dann nur beten und hoffen, dass der Herr uns das Richtige tun lässt. An dieser Stelle unserer Predigt möchte ich die Stelle nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Ich möchte die Frage stellen, hat Paulus mit seinen Zeilen vielleicht etwas ganz anderes gemeint? Zuerst einmal, der Brief des Paulus an die Römer ist ein richtiger Brief. So ähnlich wie der von dem Präsidenten unseres Bundes, den ich vorhin vorgelesen habe, ein Brief war an die Gemeinden. So hat Paulus damals einen Brief an die Römer geschrieben. Und zwar hat er im Stil seiner Zeit geschrieben, aber es war ein richtiger Brief und er wurde auch von den Römern so gelesen. Die Aufteilung der Verse und die Überschriften wurde erst viel später hinzugefügt. Die Verse sollten die Orientierung erleichtern Und die Überschriften sollten Hilfestellung für die Auslegung geben. Betrachten wir den Text mal ohne Verse und Überschriften. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ob es groß genug ist, aber keine Überschrift und keine Verse. Ihr erkennt, wenn wir den ganzen Brief ohne Kapitel und Verse vor uns hätten, würden wir uns schwer tun, den richtigen Abschnitt zu finden. Aber lassen wir bei unseren weiteren Betrachtungen die Überschrift einmal weg. Das Verhältnis zur staatlichen Gewalt stand da. Sie hat ja nichts mit dem eigentlichen Brief zu tun. Exousia, das ist das griechische Wort, was ihr da seht, das wird im Text mit Obrigkeit übersetzt. Und das hat die Bedeutungen Macht, Gewalt, Herrschaft, Autorität, Vollmacht, Obrigkeit. Es wird auch im Zusammenhang mit staatlicher Gewalt verwendet, aber eben nicht nur für staatliche Gewalt. Das heißt doch dann aber, dass der jeweilige Zusammenhang, in welchem der Begriff benutzt wird, bestimmt, um welche Art von Macht, Gewalt, Herrschaft, Autorität, Vollmacht, Obrigkeit es sich handelt. Mit anderen Worten, nicht jede Obrigkeit ist staatliche Gewalt. Es gibt ja viel mehr Formen von Obrigkeit. Schon im zweiten Satz unseres Textes wird gesagt, dass die Obrigkeit, um die es hier geht, von Gott sei, ja sogar von Gott angeordnet ist. Diese wichtigen Details weisen darauf hin, dass es hier gezielt um eine Obrigkeit geht, die von Gott eingesetzt und von Gott, das heißt in Gottes Auftrag und mit Gottes Vollmacht handelt. Schauen wir einmal auf den Zusammenhang, in dem unser Text aus Römer 13 steht. Der Brief an die Römer weist inhaltlich mehrere größere Abschnitte auf. In den Kapiteln 1 bis 8 wird gleich nach der Begrüßung werden wichtige Lehrinhalte über das Christsein dargelegt. Paulus beschreibt die Situation des ungerechten Sünders und seine Verlorenheit. Er beschreibt die Rechtfertigung durch den Glauben an den Messias Jesus und er nennt die durch den Glauben gerechtfertigten Gläubigen Kinder Gottes. Dann folgt ein größerer Einschub in den Kapiteln 9 bis 11. Dort werden wichtige Wahrheiten bezüglich der Situation des biblischen Israels in Gottes Heilsplan erörtert. Und mit Kapitel 12 beginnt dann der zweite große Abschnitt. Hier sind wiederum Gläubige in der Gemeinde Gottes angesprochen. Paulus spricht hier viele Punkte des praktischen täglichen Lebenswandels als Christen in der Gemeinde an. Dieser Abschnitt mit Informationen zum praktischen christlichen Lebenswandel in der Gemeinde umfasst die Kapitel 12 bis 15. Es geht in dem gesamten Abschnitt Römer 12 bis 15 um Dinge des Lebens als Christ innerhalb der Gemeinde Gottes, des Leibes Christi. Es geht nicht um den christlichen Lebenswandel außerhalb der Gemeinde, um den Lebenswandel als Christ gegenüber Nichtchristen oder um das Verhalten als Christ gegenüber dem Staat. Im Anfang von Kapitel 12 handelt es sich nicht um bestimmte Dinge, die alle Gläubigen in der Gemeinde als Teil ihres täglichen Lebenswandels tun, sondern es handelt sich um bestimmte Aufgaben und Verantwortungen, die von bestimmten Gliedern in der Gemeinde in besonderem Maße ausgeübt werden. Dies wird besonders deutlich in der Erwähnung von Amt, Lehre und der Gemeinde vorstehen. Der dann folgende Abschnitt beschreibt Aspekte des täglichen Lebens einzelner Glieder gegenüber anderen Gliedern im Leib Christi, also das Verhalten der Glieder innerhalb der Gemeinde. Im Vers 10 heißt es so zum Beispiel, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Weitere Anweisungen zum Lebenswandel der Gläubigen in der Gemeinde folgen in den restlichen Versen von Kapitel 12. Und dann, ohne einen Hinweis auf irgendeinen Themenwechsel, geht es dann im Kapitel 13 mit unseren Anweisungen, mit unserem Text weiter. Und dann, nach unserem Text im Kapitel 13, Wenn man den weiterliest, sieht man, dass auch da noch immer dass es da noch immer um das Leben innerhalb der Gemeinde Gottes geht. Allein schon im Vers 8, also in dem unmittelbar folgenden Vers steht, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Und diese Anweisungen für das Leben innerhalb der Gemeinde setzen sich in Römer 14 und 15 fort. Wenn wir unseren Predigtext als Anweisung für das Verhalten der Gläubigen gegenüber dem Staat interpretieren, führt das zu einem ungerechtfertigten Themenbruch. Völlig unerwartet und ohne jegliche Einführung oder einen Hinweis würde das Thema von innerhalb der Gemeinde zu außerhalb der Gemeinde wechseln, für 7 Verse, um dann genauso unvermutet und plötzlich und ohne jeglichen Hinweis wieder zu innerhalb der Gemeinde zurückzuwechseln. Eine solche Interpretation ergibt für mich keinen rechten Sinn. Sie verursacht eine Unterbrechung im Gedankenfluss des gesamten Abschnitts von Römer 12 bis 15. Für mich ist es viel logischer, in unserem Text an Obrigkeiten in der Gemeinde zu denken. Und wenn Paulus das so gemeint hat, sollten wir uns jetzt überlegen, was hat das mit uns und unserer Gemeinde zu tun? Denn schließlich sollte das Kernpunkt einer Predigt sein. Nicht nur, dass wir verstehen, was damals gemeint war, das ist sicher wichtig. Aber allein das hilft uns nicht weiter, wenn wir nicht erkennen können, was heute wichtig ist, was heute richtig ist. Dann ist alles, was bisher gesagt wurde, nur ein interessantes Gedankenspiel. Na dann also, wollen wir mal gemeinsam versuchen, die Antworten des Textes auf das Heute zu finden. Um welche Obrigkeiten der Gemeinde geht es? Es sind alle, die etwas leiten. In unserer Gemeinde sind das die Gruppenleiter, die Diakone und die Ältesten. Was wird von ihnen gesagt? Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Also mein lieber Leiter, du handelst im Auftrag Gottes. Nicht, dass du etwas gut kannst oder dir irgendwas besonders Spaß macht, macht dich zu einem guten Leiter in der Gemeinde. Sondern ein guter Leiter in der Gemeinde ist der, der im Auftrag Gottes handelt. Dass dir das dann auch noch Spaß machen kann, das kann dir der Herr schenken. Aber wenn du in dem, was du tust, nicht nach dem Willen Gottes fragst, bist du fehl am Platz. Liebe Mitleiter in der Gemeinde, Gott selber ist es, der dich zum Dienst in seiner Gemeinde beruft. Gott selber ist es, der dich zum Dienst in seiner Gemeinde ausrüstet. Gott selber ist es, der dir im Dienst nahe ist und hilft. Was für eine Zusage unseres großen Gottes. Aber es ist auch eine riesige Verantwortung, in der wir stehen. In allem, was wir tun, handeln wir im Auftrag Gottes. Wir handeln in seiner Vollmacht. Es ist so wichtig, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben, dass wir die Verbindung halten. Woher sonst sollten wir wissen, was er will, dass wir tun sollen? In unserem Text steht auch, dass es Aufgabe der Leiter ist, böse Werke nicht zuzulassen, sondern denen der Gemeinde, die solche bösen Werke tun, zu bestrafen. Das ist wohl der größte Fehler der 4 Ältesten in unserer Gemeinde, dass sie diese Aufgabe nicht so richtig ernst genommen haben. Dass sie viel lieber das Gute fördern, als das Böse auszumerzen. Sonst hätten wir viel konsequenter auftreten müssen gegen Egoismus, gegen Neid, gegen schlecht über andere reden oder auch gegen Geldliebe. Kommen wir noch zu denen in der Gemeinde, an die sich unser Text eigentlich richtet. Jedermann, das heißt alle in der Gemeinde, jedermann sei Untertan der Obrigkeit. Was bedeutet das, Untertan einer Leitung zu sein? Einer Leitung, die von Gott angeordnet ist, einer Leitung, die von Gott ausgerüstet ist, einer Leitung, die in seinem Auftrag und mit seiner Vollmacht handelt. versuchen wir einmal dieses unmoderne und ungeliebte Wort Untertansein mit aktuelleren Begriffen zu beschreiben. Zuerst fallen mir da die Wörter Achtung und Respekt ein. Das bedeutet, ich werde mich nicht gegen die Leiter stellen. Zumindest werde ich mir anhören, was sie zu sagen haben. Und wenn mir das, was sie sagen, nicht gefällt, werde ich Gott fragen und das Gesagte mit Hilfe der Bibel prüfen. Das bedeutet weiterhin, ich werde kein schlechtes Wort über einen von Gott eingesetzten Leiter sagen. Wenn ich Gott Gehorsam schulde, schulde ich auch dem von ihm eingesetzten Leiter Gehorsam. Noch einmal zurück zum Brief an die Gemeinde in Rom. Von einer anderen Gemeinde, der Gemeinde in Korinth, wissen wir, dass sie schwer zu leiten war. Dort gab es Parteiungen, dort gab es die Gefahr der Gemeindespaltung und dort sind Leiter an ihrer Aufgabe verzweifelt. Von der Gemeinde in Rom hören wir so etwas nicht. Doch die Gefahr des Ungehorsams, der Auflehnung gegen Leiter scheint wohl in vielen Gemeinden vorhanden zu sein. Eine Gemeinde, die Jesus nachfolgen will, kann das nur, wenn alle in die gleiche Richtung laufen. Und dazu braucht es von Gott eingesetzte Leiter und eine Gemeinde, die den Leitern folgt. Amen.